Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir widmen uns diesmal einer der, ja, man kann schon sagen, ganz großen Fragen. Der Frage nach der Wahrheit.
Eine wirklich fundamentalen Frage.
Absolut. Und wir stützen uns dabei auf die Texte von Yusuf Keskin-Göz, die sie uns geschickt haben, um zu verstehen, wie das Konzept der Wahrheit im Islam eigentlich funktioniert. Und da gibt es ein zentrales Rätsel, das wir heute für Sie knacken wollen.
Und zwar?
Wie passt ein scheinbar unumstößlicher, absoluter Wahrheitsanspruch mit, naja, wirklich überraschenden Formen von Pluralismus und Vielfalt zusammen? Denn der Ausgangspunkt ist ja maximal absolut. Einer der 99 Namen Gottes im Koran ist Al-Haq.
Was nichts anderes bedeutet als die Wahrheit.
Genau. Wahrheit und Gott sind also im Grunde ein und dasselbe. Das ist schon der erste Knackpunkt, oder?
Das ist die Grundlage, von der alles andere ausgeht, ganz genau. In den Quellen wird das auch unmissverständlich klar. Allah verkündet nicht nur die Wahrheit, er ist sie. Und diese göttliche absolute Wahrheit wird dann übermittelt. Das geschieht durch Offenbarungen, im Arabischen Wahi, an die Propheten.
Und schon hier, bei den Empfängern der Botschaft, machen ihre Quellen eine erste wichtige Unterscheidung auf. Nicht jeder Prophet ist gleich.
Richtig. Es wird unterschieden zwischen den allgemeinen Propheten, den Anbiya, und dann gibt es da eine besondere Untergruppe, die Gesandten, die Rusul.
Okay, und der Unterschied ist?
Gesandte wie Moses, also Musa, oder Jesus, Isa, sind diejenigen, die von Gott eine Offenbarung in Form einer heiligen Schrift erhalten haben. Ein Prophet wie Hiob, Ayub zum Beispiel, hatte diese Aufgabe nicht. Er war Warner und Vorbild, aber eben kein Überbringer eines Buches.
Das ist also schon eine erste wichtige Hierarchie innerhalb der göttlichen Boten. Und diese Bücher sind ja der nächste Baustein. Der Text listet 5 auf: die Tora von Moses, die Psalter von David, das Evangelium von Jesus, die Schriften Abrahams und dann, klar, der Koran.
Und der Glaube an diese Bücher ist sogar einer der 6 Grundpfeiler des islamischen Glaubens.
Aber, und hier kommt der erste, ich würde sagen, große Haken bei der Sache.
Ein ganz entscheidender Haken, ja.
Aus islamisch-theologischer Sicht, so legen es die Quellen dar, wurden alle Schriften, die vor dem Koran kamen, von Menschen verfälscht.
Alle.
Alle. Der Glaube an ihren ursprünglich göttlichen Ursprung, der bleibt zwar bestehen, aber ihr aktueller Inhalt gilt als nicht mehr authentisch.
Und damit auch nicht mehr bindend für Muslime.
Genau. Das ist natürlich eine harte Behauptung aus islamischer Sicht. Es immunisiert den Koran quasi gegen jede Kritik von außen, indem es alle anderen Quellen von vornherein für ungültig erklärt.
Man könnte sagen, das ist die theologische Begründung für die Einzigartigkeit des Korans. Nur er, als letzte Offenbarung an den letzten Gesandten Mohammed, gilt als das unverfälschte und bis heute geschützte Wort Gottes.
Ihre Quelle zitiert hierzu ja auch die berühmte Schutzgarantie Gottes aus Sure 15, Vers 9.
Richtig. Wir haben die Ermahnung hinabgesandt und wir werden sie gewiss schützen.
Damit haben wir also den ersten Teil unseres Puzzles. Einen extrem starken, exklusiven Anspruch. Gott ist die Wahrheit, der Koran ist sein einziges unverfälschtes Wort.
Und was dann logisch zu dem Schluss führt, den die Quellen in Sure 3, Vers 19 zitieren: die Religion bei Allah ist der Islam.
Das Fundament ist also absolut. Umso spannender ist jetzt die Frage, wo kommt da der Pluralismus ins Spiel? Wie sind die Theologen mit der offensichtlichen Existenz von frommen Juden oder Christen umgegangen? Haben sie die einfach ignoriert?
Überhaupt nicht. Und das ist das Faszinierende. Denn diese Frage ist ja nicht neu. Sie wurde schon vor fast 1000 Jahren intensiv diskutiert. Der Text stellt hier den großen Theologen Al-Ghazali in den Mittelpunkt, der im 11. und 12. Jahrhundert lebte.
Okay.
Er stand genau vor diesem Problem. Wie kann man den universalen Wahrheitsanspruch des Islams aufrechterhalten und trotzdem der Realität einer pluralen Welt gerecht werden?
Und was war seine Lösung?
Er entwickelte das Konzept der Menschen der Zwischenzeit, auf Arabisch Al-Afatra.
Menschen der Zwischenzeit. Was heißt das?
Damit sind all jene Menschen gemeint, die in ihrem Leben entweder gar nicht oder nur in einer verzerrten, unzureichenden Form von der Botschaft des Islams erfahren haben. Er argumentiert, dass diese Menschen nicht aus bewusster Ablehnung, sondern aus reinem Unwissen nicht Muslime geworden sind.
Und für die?
Für diese Gruppe, so Al-Ghazali, gibt es eine begründete Hoffnung auf Heil.
Moment mal, das ist ja eine theologische Rettungsleine für quasi die halbe Menschheit.
Absolut.
Das sprengt ja die starre Entweder-Oder-Logik komplett. Im Kern sagt er also, dass sich kein Mensch anmaßen darf, über das Seelenheil eines anderen zu urteilen.
Genau, das ist der Punkt. Das Urteil steht allein Gott zu, denn nur er kennt die wahren Absichten im Herzen und die Lebensumstände eines jeden Einzelnen. Es ist eine Art theologische Absicherung gegen menschliche Überheblichkeit und zeigt, dass selbst innerhalb dieses absoluten Systems Ventile existieren, um mit der Realität umzugehen.
Okay, das ist eine Art Rettungsanker für Menschen außerhalb des Systems. Aber die Quellen deuten ja noch auf einen anderen Pluralismus hin. Einen, der von Gott selbst gewollt zu sein scheint. Die Rede ist von 124.000 Propheten.
Ja.
Haben die alle exakt das Gleiche gepredigt, die gleichen Regeln aufgestellt?
Eine sehr gute Frage. Und die Antwort darauf ist ein klares Jein.
Aha.
Was die fundamentalen Glaubenslehren angeht, also der Glaube an den einen Gott und an ein Leben nach dem Tod mit Rechenschaftspflicht, da war die Botschaft laut den Quellen immer identisch.
Das ist der unveränderliche Kern.
Genau, das ist die Wahrheit. Aber was sich sehr wohl änderte und an die jeweilige Zeit und Gemeinschaft, die Umma, angepasst wurde, das waren die konkreten Gesetze, die Rituale, die sozialen Moralvorstellungen.
Die Quellen geben dafür ja auch sehr plastische Beispiele.
Mhm.
Für das Volk Mose galten das strenge Sabbatgebot und bestimmte Speisevorschriften, die für die Gemeinschaft Mohammeds dann aufgehoben wurden.
Richtig. Dafür wurde letzterer aber der Genuss von Alkohol verboten, was vorher offenbar kein Thema war.
Exakt. Jede Prophetengemeinschaft hatte ihr eigenes, maßgeschneidertes Regelwerk. Und dieser anerkannte Pluralismus, der setzt sich sogar bis heute innerislamisch fort.
Wo sieht man das?
Am deutlichsten bei den verschiedenen Rechtsschulen, den Mazahab. Davon gibt es im sunnitischen Islam 4 große und jeder hat ihre eigene, legitime Methode, um aus den Quellen Rechtsurteile abzuleiten.
Ja, das ist es.
Nach der malikitischen Schule ist ihr Verzehr erlaubt, nach der hanafitischen aber verboten. Und beides sind anerkannte, gültige Positionen.
Genau.
Das ist ja für den Alltag entscheidend. Zwei Muslime können je nachdem, welcher Schule sie folgen, bei der gleichen Frage zu einem komplett anderen, aber theologisch legitimen Ergebnis kommen.
Das ist gelebter Pluralismus.
Wenn wir das jetzt zusammenfügen, erkennen wir ein klares Muster, das unser Anfangsrätsel löst.
Mhm.
Wir haben eine absolute, unveränderliche Wahrheit in den Glaubensgrundsätzen, dem, was man glaubt.
Gleichzeitig aber einen von Gott legitimierten Pluralismus in den Gesetzen und Ritualen, also in dem, wie man diesen Glauben im Alltag lebt.
Die Wahrheit ist eine, aber die Wege dorthin sind vielfältig. Gut, die Quelle der Wahrheit ist also die Offenbarung. Aber das wirft die nächste große Frage auf: Welche Rolle spielt denn der menschliche Verstand bei all dem? Man hat ja oft das Bild einer, sagen wir mal, monolithischen Theologie vor Augen.
Ja.
Aber ihre Quellen zeigen, dass es ein regelrechtes Ringen um die Seele des Islams gab. Eine Schlacht zwischen Offenbarung und radikaler Vernunft.
Absolut. Und der Ausgang dieser Schlacht prägt alles bis heute. Der Text erklärt, dass im Islam grundsätzlich 3 Erkenntnisquellen anerkannt sind. Die Sinne, die Vernunft und die Offenbarung.
Und entscheidend ist die Hierarchie.
Genau. Die Sinne können uns täuschen. Eine Fata Morgana zum Beispiel. Auch die Vernunft allein kann in die Irre führen. Nur die Offenbarung als direktes Wort Gottes gilt als unfehlbar. Aber, und das ist der springende Punkt, ohne unsere Sinne und unseren Verstand könnten wir die Offenbarung weder lesen noch verstehen. Sie sind also aufeinander angewiesen.
Die Frage ist nur, wer hat das letzte Wort, wenn sie sich zu widersprechen scheinen?
Und genau darüber wurde erbittert gestritten. Die Texte stellen uns da 3 große theologische Schulen gegenüber.
Fangen wir mit den Aschariten an.
Die Aschariten vertraten die Position, dass der Offenbarung klar der Vorrang gebührt. Der Mensch, so ihre Lehre, kann Gut und Böse nicht aus sich heraus nur mit seiner Vernunft erkennen.
Sondern?
Wir wissen, dass etwas gut ist, weil Gott es uns in der Offenbarung so mitgeteilt hat, nicht andersherum.
Dann gab es die Maturiditen. Die haben der Vernunft schon etwas mehr zugetraut.
Richtig. Sie meinten, der Mensch könne sehr wohl auch ohne Offenbarung grundlegende moralische Wahrheiten wie Gerechtigkeit oder die Existenz eines Schöpfers begreifen. Die Offenbarung bestätigt und verfeinert dieses Wissen dann.
Und schließlich die Mutaziliten. Und deren Position klingt nach allem, was wir bisher gehört haben, fast schon radikal.
Sie war radikal rational. Für die Mutaziliten stand die Vernunft de facto auf einer Stufe mit der Offenbarung.
Auf einer Stufe?
Ja. Ihr Leitsatz war, der Koran, darf und kann der menschlichen Vernunft niemals widersprechen. Wenn ein Vers auf den ersten Blick irrational erscheint, dann muss er metaphorisch verstanden werden.
Nicht wörtlich.
Nicht wörtlich. Sie gingen laut Text sogar so weit zu behaupten, Gott müsse per Definition immer vernünftig und gerecht handeln. Er unterliegt sozusagen den Gesetzen der Vernunft, die er selbst geschaffen hat.
Das ist ja revolutionär. Hätte sich diese Schule durchgesetzt, würde der sunnitische Islam heute komplett anders aussehen, oder?
Ganz sicher. Es wäre eine Theologie, die die menschliche Vernunft extrem stark aufwertet. Aber genau diese radikal rationale Sichtweise konnte sich letztlich nicht durchsetzen.
Sie wurde verdrängt.
Sie wurde von den Aschariten verdrängt und gilt heute als heretisch. Aber allein die Tatsache, dass diese Debatte mit solcher Schärfe über Jahrhunderte geführt wurde, zeigt dieses intellektuelle Ringen.
Wenn die Offenbarung also so zentral ist, dann hängt ja alles an der Person, die sie überbringt. Was genau macht denn einen Propheten aus, außer dass er eine Art göttlicher Postbote ist?
Er ist viel mehr als das. Zwar empfängt er die Botschaften vom Erzengel Gabriel, auf Arabisch Djibril, aber seine eigentliche Hauptaufgabe ist es, diesen Glauben und diese Wahrheit vorzuleben.
Er ist die Theorie in Praxis umgesetzt.
So kann man es sagen. Deswegen ist ja auch der Glaube an die Propheten ein so zentraler Grundpfeiler.
Das islamische Glaubensbekenntnis, die Schahada, bringt es ja auf den Punkt. Es sind zwei untrennbare Sätze.
Es gibt keinen Gott außer Allah.
Und Mohammed ist sein Gesandter. Das eine funktioniert ohne das andere nicht.
Genau. Die Propheten sind, wie es im Text heißt, Lehrer des Lebens.
Und der Prophet Mohammed als letzter dieser Lehrer nimmt dabei eine absolute Sonderstellung ein.
Richtig. Seine Vorbildhaftigkeit wurde von seinen Gefährten akribisch dokumentiert. Nicht nur seine großen Reden, sondern seine alltäglichen Handlungen, seine Mimik, seine Gestik.
Das Beispiel aus dem Text dazu, wie der Prophet getrunken hat, fand ich unglaublich eindrücklich.
Mhm.
Es wird überliefert, dass er das Glas in drei kleinen Schlucken leerte, das Wasser dabei eher sog, als es gierig hinunterzuschlung.
Und das zeigt, wie sehr es hier um eine fast schon intime, persönliche Nachahmung geht. Nicht nur die großen Taten, sondern die kleinsten Gesten des Alltags bekommen eine spirituelle Dimension.
Und das Nachahmen dieser Gewohnheiten, der sogenannten Sunna, ist für viele Muslime bis heute ein Weg, eine ganz persönliche Beziehung zum Propheten aufzubauen.
Und so der Wahrheit näher zu kommen.
Er hat ja noch eine weitere Sonderstellung als Siegel der Propheten. Das klingt sehr symbolisch. Was genau bedeutet das?
Es hat laut den Quellen eine dreifache Bedeutung. Erstens, er beendet die Kette der Propheten. Nach ihm kommt keiner mehr.
Zweitens,
er beglaubigt und bestätigt die Wahrhaftigkeit der Botschaften aller Propheten vor ihm.
Und drittens,
gilt er als ihr Oberhaupt. Alle früheren Propheten haben theologisch gesehen auf ihn und seine universale Botschaft hingewirkt.
Weil seine Mission im Gegensatz zu früheren global war.
Genau. Der Koran nennt ihn eine Barmherzigkeit für alle Welten, was laut Quelle sogar die Dschinn, also Geistwesen, mit einschließt.
Das bringt uns zum letzten großen Thema, die Offenbarung selbst, der Koran. Es heißt ja, der Prophet sei der lebendige Koran.
Richtig.
Es bedeutet, der Text allein reicht nicht.
Genau. Der Text und das gelebte Beispiel des Propheten, die Sunna, gehören untrennbar zusammen. Und der Koran selbst ist auch nicht einfach ein Buch, das man von vorne bis hinten durchliest wie einen Roman.
Sondern?
Ihre Quellen betonen, dass er in seiner arabischen Originalform vor allem ein liturgischer Text ist. Er wird täglich rezitiert, fast gesungen, man meditiert über seinen Klang.
Ihm wird eine spirituelle, ja sogar heilende Wirkung zugeschrieben.
Genau das.
Und der Text macht einen wichtigen Punkt. Die Auslegung, also die Deutung des Inhalts, ist nichts für Laien, sondern obliegt den Gelehrten.
Ein ganz wesentlicher Punkt.
Ich stelle mir das schwierig vor. Wenn der Text so komplex und fragmentiert ist, wie es beschrieben wird, wie kann man ihm überhaupt eine kohärente Botschaft entnehmen? Das klingt erstmal chaotisch.
Es wirkt für einen modernen Leser, der an lineare Erzählungen gewöhnt ist, tatsächlich oft chaotisch. Und genau das ist laut den Quellen der entscheidende Punkt. Der Koran ist bewusst nicht linear und gattungsübergreifend.
Kein Handbuch, keine Chronik?
Kein reiner Gesetzeskodex. Er springt zwischen den Themen, Zeiten und Adressaten hin und her. Eine Sure, ein Kapitel, kann mit der Geschichte von Moses beginnen, im nächsten Vers eine Regel für Muslime im 7. Jahrhundert aufstellen und kurz darauf mit einer Warnung vor dem jüngsten Gericht enden.
Aber warum diese Struktur? Was ist der theologische Sinn hinter diesem vermeintlichen Chaos?
Der Text beschreibt den Koran im Grunde als einen historischen Dialog zwischen Gott und dem Propheten Mohammed, der über 23 Jahre stattfand.
Okay.
Durch diese fragmentierte, nicht chronologische Anordnung wird diesem Dialog aber seine Zeitlichkeit entzogen. Er wird zeitlos.
Ah, das ist der Punkt.
Genau diese Struktur ermöglicht es, dass der Text über Jahrhunderte hinweg relevant bleibt und den Gläubigen immer wieder als Orientierung in ihrer eigenen Zeit dienen kann. Es ist kein abgeschlossenes Geschichtsbuch, sondern ein fortwährender Dialog.
Okay, das war eine wirklich intensive Auseinandersetzung. Lassen Sie uns die zentralen Erkenntnisse aus den Quellen, die ja unser Anfangsrätsel lösen, noch einmal auf den Punkt bringen.
Gerne.
Erstens, die Wahrheit im Islam ist absolut und mit Gott identisch. Der Koran hat als einziges unverfälschtes Wort Gottes einen exklusiven Anspruch.
Zweitens, trotz dieses Absolutheitsanspruchs gibt es erstaunlich viel theologischen Raum für Pluralismus.
Einerseits durch Konzepte wie das von Al-Ghazali, das Nicht-Muslimen Hoffnung lässt.
Und andererseits durch den von Gott selbst legitimierten Pluralismus bei Ritualen und Gesetzen im Laufe der Geschichte und bis heute.
Drittens. Die Frage nach der Rolle der menschlichen Vernunft war keine Nebensache, sondern Gegenstand eines tiefgreifenden, intellektuellen Ringens.
Auch wenn sich am Ende eine Position durchsetzte, die der Offenbarung klar den Vorrang gibt.
Viertens. Der Prophet Muhammad ist nicht einfach nur der Überbringer der Botschaft. Er ist ihre lebendige Verkörperung.
Sein Leben ist die Blaupause dafür, wie die Wahrheit im Alltag gelebt werden soll.
Und fünftens, der Koran selbst ist kein einfaches Regelbuch, sondern ein bewusst komplexer, nichtlinearer Text.
Ein zeitloser Dialog, dessen tiefere Bedeutung sich eben nicht dem Laien erschließt, sondern der Vermittlung durch Experten bedarf.
Und genau dieser letzte Punkt führt uns zu einer abschließenden, wirklich kniffligen Frage, die Quellen aufwerfen.
Mhm.
Und zwar eine Frage, die wir Ihnen zum Abschluss mit auf den Weg geben wollen. Der Text betont ja mehrfach, dass die Auslegung des Korans aufgrund seiner Komplexität den Gelehrten vorbehalten ist. Das wirft eine spannende Frage auf, die Sie für sich weiterdenken können. Wie verändert sich das Verhältnis eines Menschen zu einem heiligen Text, wenn die direkte, persönliche Interpretation in den Hintergrund tritt und stattdessen die Vermittlung durch eine auserwählte Gruppe von Experten entscheidend wird?
Was bedeutet das für die individuelle Verantwortung?
Genau. Und für den persönlichen Zugang zu einer Wahrheit, die man als absolut anerkennt.